Also Titus 1.
Wir haben letztes Mal begonnen darüber zu reden, was uns als Mitarbeiter Gottes qualifiziert bzw. disqualifiziert. Und ich habe ein paar neue interessante Fakten zu dem Thema gefunden. Der Sieger im Marathonlauf bei den Olympischen Spielen 1904. Sein Name war Fred Lorz. Der wurde disqualifiziert, weil er sich von einem Auto hat mitnehmen lassen. Bei denselben Spielen wurde auch Tom Hicks disqualifiziert, weil er unterwegs Tabletten gegen seine Schwächeanfälle geschluckt hat und die mit Brandy runtergespült hat. Hicks, der Name spricht für das Programm, ne? Der Sänger Joachim Deutschland wurde 2003 von dem Vorentscheid für den Song Contest in Riga ausgeschlossen, weil er dem Publikum sein nacktes Hinterteil entgegengestreckt hat. Gehört sich nicht, ne? Wusstet ihr, dass 4 Schweizer den Dauerrekord, den Weltrekord im Kino Nonstop-Filme schauen aufgestellt haben? Die haben innerhalb von 72 Stunden 35 Kinofilme angesehen. Und die Regel war, die durften den Kinosaal nur jeweils nach 3 Stunden 15 Minuten lang verlassen. 32 weitere Mitbewerber haben es nicht geschafft. Die wurden disqualifiziert, weil sie entweder eingeschlafen sind oder vorher zur Toilette mussten, es halt gebackt haben. Nur die durchgehalten haben, die waren qualifiziert. Wisst ihr übrigens, warum das Aschenputtel von der Frauenfußballmannschaft ausgeschlossen wurde? Weil er ständig vom Ball weggelaufen ist. Ihr werdet noch drauf kommen. Wichtige Fakten. Aber Paulus verwendet oft diese Bilder von Wettläufen oder von Wettkämpfen als Bild für unser christliches Leben. Und er sagt uns, es ist wichtig, wie wir laufen, wie wir unseren Lebenslauf laufen und vollenden. Im 1. Korinther 9 hat Paulus geschrieben, wisst ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber nur einer den Preis empfängt? Lauft so, dass ihr ihn erlangt. Jeder aber, der kämpft, ist enthaltsam in allem. Jene freilich, damit sie einen vergänglichen Siegeskranz empfangen, wir aber einen unvergänglichen. Und dann sagt er weiter, ich laufe nun nicht so wie ins Ungewisse. Ich kämpfe nicht so wie einer, der in die Luft schlägt, sondern ich zerschlage meinen Leib und knechte ihn, damit ich nicht, nachdem ich anderen gepredigt habe, selbst verwerflich werde. Und im 2. Timotheus, haben wir erst unlängst gehabt, da schreibt er, ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet, ich habe den Glauben bewahrt. Fortan liegt mir bereit der Siegeskranz der Gerechtigkeit, den der Herr, der gerechte Richter, mir als Belohnung geben wird an jenem Tag. Nicht allein aber mir, sondern auch allen, die sein Erscheinen liebgewonnen haben. Paulus hat diesen Lebenslauf gut gelaufen, hat den Kampf gekämpft bis zum Ende. Und der Siegespreis wartet auf ihn. Das ist unser Vorbild. Und wir haben letztes Mal in den ersten 4 Versen hier in Titus 1 uns 4 Eigenschaften rausgekitzelt. 4 Merkmale, die wir da gesehen haben, die uns als Mitarbeiter Gottes qualifizieren und brauchbar machen. Ich möchte kurz wiederholen. Nicht 4 Merkmale, sondern 10 Merkmale in den ersten 4 Versen. So. Ich möchte kurz wiederholen. Das erste war, dass wir Gott hingegeben sind. Zweite Eigenschaft war, sie lassen sich von Gott aussenden und gebrauchen. Das dritte, sie haben Glauben und Vertrauen in Gott. Vierte ist, sie kennen die Wahrheit. Fünfte ist, sie leben die Wahrheit. Sie kennen sie nicht nur, sondern sie leben sie auch aus. Sechste Eigenschaft war, sie leben mit einer ewigen Perspektive, sind sich dieser Hoffnung bewusst, die wir in Jesus Christus haben. Siebte Punkt war, sie sind sich der Verantwortung und dem Vorrecht bewusst, das wir haben, dass Gott uns sein Evangelium anvertraut hat. Achtens, das Achte ist ein richtiges Gottesbild, dass wir ein richtiges Bild haben von unserem Gott als heilend Gott. Das Neunte ist, dass wir Gott gehorsam sind. Und das Zehnte war, dass wir mit Gottes Gnade rechnen in unserem Leben. Heute wollen wir diesen Gedanken weiterführen und uns weitere Punkte ansehen. Hier, wenn wir weiterlesen, schreibt der Paulus dem Timotheus eine Liste von Eigenschaften, die ein Leiter haben muss in Gottes Reich. Und wir werden gerade hier weitermachen. Eigenschaften, die uns qualifizieren, Eigenschaften, die uns disqualifizieren als Werkzeuge Gottes in unserem Leben. Seht hier im Vers 5. Deswegen ließ ich dich in Kreta zurück, damit du, was noch mangelte, in Ordnung bringen und in jeder Stadt Älteste anstellen solltest, wie ich dir geboten hatte. Also, Paulus hat Timotheus in Kreta zurückgelassen, damit er Leiter einsetzt in diesen neuen Gemeinden, die sie dort gegründet haben. Das Wort für Leiter ist hier Älteste. Im Vers 7 wird dieselbe Gruppe von Männern Aufseher genannt. Aufseher bezeichnet mehr ihren Dienst, dass sie die Gemeinde aufsehen, dass sie über der Gemeinde wachen. Älteste bezeichnet, was für Männer sie sind. Älteste bedeutet geistliche Reife eigentlich. Und das kommt normalerweise auch mit physischem Alter. Wir sehen im Neuen Testament auch relativ junge Männer. Die Älteste waren in Timotheus zum Beispiel. Auf der anderen Seite sehen wir auch alte Knacker, die unreif sind, die Toren sind, biblisch gesprochen. Aber normalerweise wäre das wünschenswert, je älter wir werden, dass wir desto reifer werden, dass wir reifen. Diese Eigenschaften, die Paulus hier beschreibt, die ein Leiter haben soll, haben alle nichts mit Begabungen zu tun. Ist interessant. Nicht mit Begabungen, sondern mit Charakter, mit geistlicher Reife. Das ist wichtig. Unsere Brauchbarkeit für Gott hängt nicht in erster Linie von unserem Können ab oder von unseren Begabungen oder das, was wir tun können, von unseren Fähigkeiten. Gott kann uns übernatürlich begaben. Er kann uns Fähigkeiten geben, er kann uns befähigen für die Dienste, in die er uns beruft. Unsere Brauchbarkeit hängt nicht vor allem von dem ab, was wir können, sondern von dem, wer wir sind. Von unserem Charakter. Und ihr wisst, was Charakter ist. Charakter ist nicht die Fassade, wie wir uns vor anderen Menschen geben, sondern Charakter ist das, wer wir wirklich sind. Das, was du bist, wenn dich niemand sieht, außer Gott, der sieht uns immer. Manchmal vergessen wir das. Wir leben in der Gegenwart Gottes. Aber das ist dein Charakter, was du denkst, was du tust, was dir wichtig ist, wenn du allein in deinem Kämmerlein bist. Was für ein Mensch bist du, wenn dich niemand sieht, wenn du nicht irgendeinen Druck hast, wenn du frei bist zu tun, was immer du willst, was tust du dann? Was denkst du? Was sind deine Prioritäten? Das ist dein Charakter, wer wir wirklich sind, was wirklich in unserem Herzen drin ist. Und Jesus hat gesagt, das kommt irgendwann früher oder später auch zum Vorschein, was in unserem Herzen ist. Ne? Jesus hat gesagt, ein guter Baum wird gute Frucht bringen, ein fauler Baum wird schlechte Frucht bringen. Was ist in deinem Herzen? Wer bist du? Oder was bist du? Und die Frucht, nach der Gott in Gemeindeleitern sucht, ist eigentlich die Frucht des Geistes. Frucht, die der Heilige Geist in unserem Leben hervorbringen will. Und diese Frucht des Geistes wächst wieder in der Gemeinschaft mit Jesus Christus. Können wir nicht selber produzieren, sondern wächst in unserem Leben, wenn wir mit Gott Gemeinschaft haben. Schlag mal kurz auf Galaterbrief Kapitel 5 mit mir. Da wird diese Frucht des Geistes beschrieben. Galaterbrief Kapitel 5. Lesen wir ab Vers 19. Da sehen wir zuerst die Werke des Fleisches. Das heißt, was passiert, welche Frucht in unserem Leben hervorkommt, welche Werke wir tun, wenn ein Mensch sich von seinen sündigen Impulsen in seinem Leben beherrschen lässt und nicht vom Geist Gottes. Vers 19, Galater 5. Offenbar aber sind die Werke des Fleisches. Es sind Unzucht, das ist jede Art von Sex außerhalb der Ehe. Unreinheit, es geht in dieselbe Richtung. Ausschweifung oder Vergnügungssucht. Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Hader oder Streit, Eifersucht, Zornausbrüche, Selbstsucht, Zwistigkeiten, Parteiungen oder Spaltungen, Neid, Trinkgelage, Völlereien, also so ein ausschweifender Lebensstil und dergleichen, sagt er. Das ist nur eine Auswahl. Aber das sind die Dinge, die passieren in unserem Leben, wenn wir uns von unseren sündigen Impulsen beherrschen lassen und nicht von Gottes Geist. Und er sagt, von diesen sage ich euch im Voraus, so wie ich euch vorher sagte, dass die, die so etwas tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Wenn das dein Lebensstil ist, dann ist es ein Zeichen, dass du nicht gerettet bist. Dass du nicht wirklich Gemeinschaft hast mit Gott. Dass du nie wirklich Buße getan hast und umgekehrt bist zu Jesus Christus. Egal, ob du irgendwann mal nach vorn gegangen bist bei einer Evangelisation, egal, ob du seit 10 Jahren in die Kirche rennst, aber wenn das die Frucht in deinem Leben ist, wenn das dein Lebensstil ist, dann ist es ein gutes Zeichen, dass du Gott wahrscheinlich überhaupt nicht kennst. Dass es nur Fassade ist, dass du vielleicht religiös bist, aber nicht wirklich Jesus in deinem Herzen hast. Denn, lest weiter, denn die Frucht des Geistes, wenn wir Gemeinschaft mit Gott pflegen, wenn wir uns von Gottes Geist beherrschen lassen, wenn wir uns ihm hingeben. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut oder Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Enthaltsamkeit oder Selbstbeherrschung. Das ist die Frucht, die Gott in unserem Leben hervorbringen will. Und wie gesagt, wir können diese Frucht nicht aus uns selbst produzieren. Das passiert nur, wenn wir uns Jesus hingeben, wenn wir ihm Raum geben in unserem Leben, dann kann er diese Frucht in unserem Leben hervorbringen. Es wächst. Und ein reifer Christ wird Jesus ähnlich sein. Weil das ist diese Frucht. Jesus ist das Modell, nach dem der Geist Gottes uns formt. Und so sagt der Paulus dem Timotheus, wenn du Leiter einsetzt in Kreta, dann such dir Männer als Leiter aus, die diesem Modell am meisten entsprechen. Wo diese Frucht des Geistes am meisten sichtbar ist. Die Männer suche aus als Älteste in der Gemeinde. Die, die geistlich am reifsten sind. Männer mit Charakter. Aber wenn diese Liste hier die Frucht des Geistes widerspiegelt, dann sagt uns das auch, dass diese Liste, die Paulus dem Timotheus gibt, nicht nur für Leiter ist, sondern für jeden Christen eigentlich. Für jeden Einzelnen von uns. Das ist, wie das Leben von jedem Einzelnen von uns aussehen sollte. Wir wollen alle geistlich reife Menschen werden. Wir wollen alle Jesus ähnlich werden. Und es ist interessant, im Kapitel 2 sagt der Paulus ähnliche Dinge. Wenn er über die alten und die jungen Männer und Frauen spricht und die Sklaven, die Einstellung, die sie haben sollen, sagt eigentlich ähnliche Dinge. Also es ist ein allgemeiner Maßstab, ist ein Ziel für uns alle, was wir hier lesen. Ich möchte nicht, dass ihr hier abschaltet und sagt, okay, alles klar, das ist eine Liste für Günther und für Markus und uns geht das nichts an. Nee, das ist ein Ziel für uns alle, das ist unser Ideal hier. Frucht des Geistes in unserem Leben, dass wir reife, geistliche Menschen werden. Und wir können sagen, wir sehen hier weitere Prinzipien für Menschen, die brauchbar und qualifizierte Werkzeuge sein wollen in der Hand Gottes. Je ähnlicher wir dieser Liste sind, je ähnlicher wir Jesus sind, desto brauchbarer werden wir für Gott. Also lasst uns diese Liste durchlesen. Ist sehr herausfordernd. Mich fordert es heraus. Wieder sehr praktisch heute Morgen. Das Erste, was er hier sagt, ist, wenn jemand untadelig ist. Das heißt nicht, dass wer perfekt ist. Kein Mensch ist perfekt. Wir werden es wahrscheinlich nie werden hier in dieser Welt. Dann wäre niemand qualifiziert, wenn er von Perfektion sprechen würde. Aber wenn jemand untadelig ist, das heißt eigentlich, wenn jemand unangreifbar ist. Niemand sollte einen Leiter oder einen Christen gerechtfertigt eines sündigen Lebensstils beschuldigen können. Ich meine, als Leiter wirst du immer wieder kritisiert werden, dass Menschen nicht happy sind mit deinen Entscheidungen. Das kommt immer wieder vor. Aber niemand soll dich angreifen können wegen deinem Lebensstil. Niemand soll auf einen Pastor oder auf einen Ältesten, auf einen Leiter zeigen können und sagen können, ohne zu lügen, der ist ein fauler Sack. Oder der ist ein Lügner. Der ist ein Ehebrecher. Der ist ein Dieb. Der sauft sich an. Ich habe den besoffen gesehen hier im Wirtshaus. Oder der flirtet mit den Mädels in der Gemeinde. Sollte keiner sagen können. 1. Timotheus 3 hat Paulus gesagt, und 1. Timotheus 3 ist ziemlich parallel eigentlich zu Titus 1, da hat er gesagt, er, der Älteste, aber muss auch ein gutes Zeugnis haben von denen, die draußen sind, von den Nichtchristen. Also ein Lebensstil leben, der ein gutes Zeugnis ist, der vorbildlich ist. Ist ein Ziel für jeden Leiter, ein Ziel für jeden Christen. Wir wollen alle Zeugen sein für Jesus in dieser Welt. Zweite Eigenschaft ist, er muss der Mann einer Frau sein. Heißt hier nicht, dass ein Leiter verheiratet sein muss. Paulus war nicht verheiratet. Jesus, nein, war nicht verheiratet. Was hier steht, ist ein Zahlenwort. Er muss der Mann einer Frau sein. Polygamie, also mehrere Frauen zu haben, war in der damaligen Kultur weit verbreitet. Und Gott sagt hier, der Leiter oder wer ein Leiter sein will, der muss Gottes Ideal repräsentieren. Und Gottes Ideal war immer ein Mann und eine Frau fürs ganze Leben. Also Mann einer Frau. Soll nur mit einer Frau zusammen sein und ihr absolut treu sein. Ich glaube, das heißt auch, er soll nicht mal hier andere Frauen auschecken irgendwie. Da fängt es an. Mann einer Frau, ein Mann sein, der wirklich nur Augen hat für seine Ehefrau. Das gilt auch für uns Unverheiratete. Auch wir, die wir noch nicht verheiratet sind, können Mann einer Frau sein oder Frau eines Mannes. Trotzdem sein, obwohl du noch nicht verheiratet bist, obwohl du diesen Mann, diese Frau noch nicht getroffen hast. Aber du kannst dich rein bewahren für diesen einen oder für diese eine. Das ist was, was für uns alle gilt. Dritte Prinzip hier ist, dass gläubige Kinder hat, die nicht eines ausschweifenden Lebens beschuldigt oder aufsässig sind. Also keine Kids, die die Partyszene unsicher machen. Also ein Leiter im Reich Gottes muss sich zuerst als Leiter seiner eigenen Familie bewährt haben. Das ist ein Prinzip im Reich Gottes, nicht wahr? Dass wer treu ist im Geringen, der wird über mehr gesetzt und wird größere Verantwortung erhalten. Und Timotheus oder Paulus hat dem Timotheus gesagt, wenn jemand seiner Familie nicht vorstehen kann, wie soll er dann der Gemeinde Gottes vorstehen können? Also es soll ein Mann sein, der ein guter Leiter ist seiner Familie, der seine Kinder richtig erzieht. Und nicht, dass Leiterkinder perfekt sind oder dass Pastorenkinder mal nicht rebellieren können oder vielleicht sogar vom Glauben abfallen können. Ich meine, jeder Mensch trifft auch seine eigenen Entscheidungen und ab einem gewissen Alter ist nicht wirklich viel, was man tun kann. Aber wenn das passiert, dann soll es sein trotz dem Vorbild und trotz der Erziehung des Vaters und nicht wegen seinem schlechten Vorbild oder wegen der schlechten Beziehung. Erziehung will ich sagen. Und ich denke, das ist was Wichtiges für euch Eltern. Leider Gottes haben gerade in Deutschland viele Eltern Angst, habe ich den Eindruck, ihre Kinder wirklich zu erziehen. Kinder erziehen auf die Eltern. Oh, die kleine Prinzessin, der kleine Prinz will nicht in den Gottesdienst gehen. Oh, dann bleiben wir halt zu Hause. Eltern erziehen ihre Kinder oft nicht. Wollen die besten Freunde sein ihrer Kids und wollen nicht irgendwie abgelehnt werden. Oh. Wollen irgendwie ihre eigenen emotionalen Bedürfnisse vielleicht befriedigen. Und ach, wenn ich jetzt streng bin mit meinem Kind, dann wird es mich vielleicht nicht so mögen. Hey Leute, wir sind nicht berufen, Freunde zu sein. Das können wir auch sein, aber wir sind in erster Linie berufen, Eltern zu sein für unsere Kinder. Und das ist mehr als Freunde zu sein. Das bedeutet, dass wir den Kindern auch Grenzen setzen und diese Grenzen auch durchsetzen, dass wir unsere Kinder züchtigen. Erziehen bedeutet auch mal Nein zu sagen. Nein, Sohnemann, du gehst nicht auf die Party. Und nein, meine liebe Tochter, ich erlaube dir nicht hier mit einem nichtchristlichen Freund zusammen zu sein. Das ist nicht Gottes Plan für uns. Kind, ich erlaube dir nicht, diesen Film anzuschauen. Das ist nicht heil. Und auch erklären, warum. Ich fand es toll, Beispiel, die Christa war diese Woche hier und Carrie hat irgendwie so einen Barbie-Film, so einen Zeichentrick-Film angesehen. Eigentlich ein harmloser Film im Prinzip. Aber es war so eine Geschichte, waren Königstochter und die Eltern haben ihr irgendwas verboten und dieses Mädchen war total aufmümpfig und motzig und schlechte Einstellungen Eltern gegenüber. Und Christo hat gesagt, Caris, ich möchte nicht, dass du dir das ansiehst. Das ist nicht gut. Verstehst du, warum? Hier, guck mal, was für eine Einstellung dieses Mädel den Eltern gegenüber hat. Das ist nicht richtig, das ist nicht gut. Und ich habe mir gedacht, wow, das ist richtig, das ist vorbildlich. Ich finde es toll, wie die zwei die Caris erziehen. Und ihr merkt das, es ist ein gut erzogenes Mädel. Ihr Kindermitarbeiter, ihr wisst es, welche Kinder erzogen werden von den Eltern und welche nicht erzogen werden. Das merkst du. Es gibt einen Punkt, Nein zu sagen als Eltern. Aber auch positiv. Leiden heißt immer durch Vorbild leiden. Ich glaube auch auf positiv. Zum Beispiel zu sagen, Kids, liebe Frau, Leute, Sonntagmorgen gehen wir im Gottesdienst als Familie. Das ist, was wir tun als Familie. Egal, ob wir uns danach fühlen oder nicht. Egal, ob ein Fußballspiel im Fernsehen ist oder nicht, egal, ob wir Besuch haben oder nicht, das ist, was wir tun als Familie, keine Diskussion. Das ist, was wir machen, das ist, was uns wichtig ist. Und wir leiden vor allem durch Vorbild. Kinder sind Nachahmer. Also, als Vater, dass du ein Mann bist, der betet, der Zeit mit Jesus verbringt, der mit Jesus vertraut ist, mit seinem Wort, der Gottes Wort gemeinsam liest mit den Kids und der Familie und Familie gemeinsam ins Gebet leitet. Jemand, der zuhört, der für seine Familie sorgt, der verlässlich ist, der liebevoll ist, aber trotzdem bestimmt das Richtige zu tun. Wie Mama und Papa miteinander umgehen. Das ist Erziehung. Ist die Mama rebellisch gegen den Papa? Gegen seine Leidenschaft, kritisiert ihn und missachtet, wo er versucht zu leiden. Und wie ist es mit dir, Papa? Redest du schlecht über deinen Chef? Und kritisierst du die Gemeindeleitung am Familientisch? Ja, dann ist kein Wunder, wenn die Kids rebellisch werden gegen dich. Hörst du der Mama zu? Nimmst du sie ernst, wenn sie mit dir redet? Und was für Filme zieht ihr Eltern euch rein? Filme, die pervers sind? Filme, die ihr euren Kindern verbieten würdet? Was ist dem Papa wichtig? Ist er ein Partytier? Ist er ein Säufer? Bleibt er zu Hause von der Bibelstunde, wenn ein Fußballspiel ist im Fernsehen? Ich meine, das sind Dinge, die Kinder sehen. Die sagen, oh, Fußball ist wichtiger als Gott. Ist der Papa ein fauler Sack? Oder dient er der Mama? Ganz praktisch, solche Dinge. Kinder lernen Verhaltensweisen von Eltern. Kinder lernen die Werte von den Eltern. Nicht nur, was sie sagen, sondern vor allem das, was sie vorleben. Was ist ihnen wirklich wertvoll? Was ist wirklich wichtig im Leben? Und in Sprüchen 22 heißt es, erziehe den Knaben seinem Weg gemäß, also Gottes Weg gemäß, er wird nicht davon weichen, auch wenn er älter wird. Das ist eine Verheißung, die ihr habt, ihr Eltern, aus Gottes Wort. Erzieht eure Kinder im Herrn, seid mutig, das zu tun. Und ihr habt die Verheißung, dass sie nicht abweichen werden. Und sogar wenn so ein Kind später mal rebelliert, dann ist es nicht wegen deiner Erziehung, sondern trotz deiner Erziehung. Und ich glaube, das ist der Punkt hier, den Paulus macht. Genauso wie ein Gemeindeleiter alles richtig machen kann und Menschen trotzdem die Gemeinde verlassen und trotzdem dumme, schlechte Entscheidungen treffen in ihrem Leben und rausgehen und sündigen. Trotzdem, was du lehrst und trotzdem, was du vorlebst. Nicht wegen dem. Und das ist wichtig. Wir müssen Vorbilder sein. Und wieder, ich glaube, auch wir Unverheirateten können uns sowas rausnehmen. Wir sind alle Teil einer Familie. Wenn wir nicht als Ehemänner, Ehefrauen oder Eltern sind, dann sind wir Kinder. Können uns fragen, ehren wir unsere Eltern, wie die Bibel das sagt? Und wie ist es mit unseren Geschwistern? Wie gehen wir mit ihnen um? Seht ihr, Familie ist ein Trainingsfeld, wo wir geistliche Reife lernen können. So Dinge wie Geduld und Vergeben und Unterordnung, anderen höher achten als mich selbst. Das ist was wir alle lernen können. Also wie reif sind wir in der Familie als Eltern, als Kinder? Vierter Punkt hier, der Aufseher muss untadelig sein als Gottes Verwalter. Wieder ein biblisches Prinzip, alles was wir besitzen, gehört nicht uns. Ist dir das bewusst? Alles was du besitzt, gehört in Wirklichkeit gar nicht dir, sondern es gehört Gott. Wir sind nur Verwalter von dem, was Gott uns anvertraut hat. Und auch die Gemeinde ist nicht die Gemeinde der Leiter. Die gehört nicht uns. Die Gemeinde ist Gottes Gemeinde. Und als Leiter ist dir die Gemeinde, die Menschen in der Gemeinde sind dir anvertraut als Verwalter. Und ich glaube, ein Indiz, wie gut ein Mann für Leiterschaft in der Gemeinde geeignet ist, wenn wir uns anschauen, wie gut er als Verwalter ist über andere Dinge, die ihm anvertraut sind. Zum Beispiel, wie er mit seinen Finanzen umgeht, mit den Ressourcen, mit den Begabungen, die Gott ihm gegeben hat. Wie ist er? Ist er verantwortlich? Ist er integer im Umgang mit Geld? Interessant, dass Jesus Geld das Geringste genannt hat. Jesus war überhaupt nicht beeindruckt von Kohle. In Lukas 16 hat er gesagt, wer im Geringsten treu ist, ist auch im Vielen treu. Und wer im Geringen mit dem Geld ungerecht ist, ist auch im Vielen ungerecht. Umgang mit Geld offenbart sehr viel. Was dir wichtig ist. Wofür gibst du dein Geld aus? Ist es verantwortlich? Gott hat dir es anvertraut. Was machst du mit Gottes Geld? Gibst du ins Reich Gottes? Wir sagen den Zehnten. Ich glaube nicht, dass es an einen bestimmten Prozentsatz gebunden ist im Neuen Testament, aber bist du ein Geber? Wie wir mit Geld umgehen, offenbart, wie selbstsüchtig wir sind. Offenbart, ob wir Geber sind oder ob wir Nehmer sind. Offenbart, ob wir freigebig sind, ob wir geizig sind, ob wir ehrlich sind oder unehrlich. Umgang mit Geld offenbart sehr viel. Und so können wir gucken. Wenn ich überlege, ob Gott jemanden in Leidenschaft beruft, wie geht er mit seiner Kohle um? Offenbart sehr viel. Wie sieht die Verwalterschaft von seinen Begabungen oder auch von der Zeit aus, die Gott ihm anvertraut hat? Ist er faul? Ist er gleichgültig? Ist er träge? Verschwendet er seine Zeit für sinnlose Dinge? Es gibt unzählige Möglichkeiten in unserer Unterhaltungsgesellschaft, Zeit sinnlos zu verschwenden und zu verplempern. Oder versucht er seine Zeit weise einzusetzen für Dinge, die wirklich zählen. Was ist mit seinen Begabungen? Hat er ein Herz fürs Reich Gottes? Eine ewige Sicht, eine ewige Ausrichtung seines Lebens? Investiert er das, was Gott ihm anvertraut hat, für ewige Dinge? Also ein guter Verwalter sein. Das war der vierte Punkt. Und jetzt nach diesen vier positiven Qualifikationen wird Paulus uns fünf Eigenschaften zeigen, die uns disqualifizieren als Diener Gottes. Wieder Werke des Fleisches, wie die Bibel es sagt. Werke des Fleisches, die wir ablegen sollen. Im Vers 7 geht es weiter. Das erste ist nicht eigenmächtig. Luther übersetzt es nicht eigensinnig. Neue Leben-Übersetzung übersetzt es mit nicht überheblich. Münchner Neue Testament übersetzt nicht anmaßend. Also wir kriegen so ein bisschen eine Vorstellung, was gemeint ist. Er soll nicht irgendwie so ein stolzer, arroganter Dickkopf sein, der sich von niemandem was sagen lässt. Es ist schlimm, wenn arrogante Menschen Leiter sind, oder? Das ist sehr hässlich. Menschen, die autonom handeln. Autonom von Gott, autonom von den Geschwistern. Mir kann niemand was sagen. Hey, ich weiß alles besser. Menschen, die unbelehrbar sind, nicht korrigierbar sind. Eben dieses Denken, ich weiß alles besser, mir kann niemand was sagen. Das sind keine guten Leiter. Solche Menschen werden Diktatoren, nicht Hirten. Und ich persönlich glaube, dass leider unser Ausbildungssystem oft genau so ein Denken fördert. Leider ist diese unbelehrbare, besserwisserische Tendenz oft bei jungen Leuten da, die frisch irgendwo von der Schule kommen, von der Bibelschule oder vom Theologiestudium. Glauben, sie wissen alles besser. Aber es geht nicht um Ausbildung, es geht nicht um Wissen, es geht um geistliche Reife, die dich qualifiziert. Ich persönlich stelle die Weisheit in Frage, junge Menschen jahrelang irgendwo wegzuschicken, in irgendeine Schule oder auf irgendein Seminar oder auf irgendeine Uni, wo sie dann so beschäftigt sind mit dem Theologiestudium, dass sie kaum Zeit haben, irgendwo in der Gemeinde sich einzubringen oder irgendwo zu dienen. Und dann, wenn sie ihr Zeugnis haben und den Abschluss haben, dann machen wir sie zu Pastoren, weil sie das richtige Zeugnis haben. Menschen, die viel Wissen haben, aber viele haben nie gelernt, wirklich zu dienen. Und weißt du was? Dienen, Dienst kannst du nur lernen, indem du es tust. In der Gemeinde, im Altersheim, im Kinderheim vielleicht, auf Missionseinsätzen. Das ist wichtig. Und ich glaube, die Calvary Chapel Bibelschulen in Europa zumindest versuchen das ein bisschen zu integrieren. Ist besser als bei vielen anderen Schulen. Versuchen das mit Praxis zu verbinden. Aber meiner Meinung nach ist es noch immer viel zu wenig. Ich würde es halb-halb machen. Halbe Zeit fürs Lernen, die andere Hälfte musste die Hände schmutzig machen. Irgendwo dienen in der Gemeinde. Das Gelernte umsetzen. Das ist viel wichtiger als reines Kopfwissen. Wir müssen dienen lernen, dienendes Herz lernen. Charakter muss gebaut werden. Und das passiert nicht in der Schule, das passiert im Umgang mit anderen Menschen, wenn wir uns selbst verleugnen müssen, wenn wir lernen, andere höher zu achten als uns selbst, wenn wir Menschen dienen sollen, die uns eigentlich auf den Keks gehen, die uns nerven, die schwierig sind. Da wird Charakter gebaut. Das ist wichtig. Also nicht eigenmächtig war das erste Negative hier. Das zweite ist nicht jähzornig. Soll kein aufbrausender Zornbinkel sein. Jemand, der leicht die Beherrschung verliert und explodiert, andere anbrüllt, vielleicht sogar gewalttätig wird. Ich meine, ist offensichtlich. Ein Leiter in Gottes Reich, der muss darüber hinaus gereift sein. Dass er nicht von seinen Emotionen beherrscht wird und getrieben wird. 1. Timotheus sagt Paulus, er muss nüchtern sein, er muss besonnen sein. Das ist eigentlich offensichtlich. Ne? Dritter Punkt, er soll nicht dem Wein ergeben sein. Also kein Säufer. Kein Christ soll sich ansaufen. Die Bibel sagt uns ganz klar, seid nicht voll des Weines, sondern seid voll des Heiligen Geistes. Davon sollt ihr euch beherrschen lassen. Jesus, der Heilige Geist, ist der Einzige, der dein Leben beherrschen soll. Nicht irgendeine Droge. Nicht irgendwo Alkohol. Die Bibel ist ja ganz klar, kein Christ soll sich jemals betrinken. Und schon gar kein Leiter. Noch bevor du irgendwas spürst, sollst du aufhören. Trink dein Gläschen Bier, dein Gläschen Wein, aber dann ist Schluss. Soll dich nicht beherrschen. Und ich würde darüber hinaus gehen und sagen, lass dich nicht von irgendeiner anderen Droge oder irgendeinem anderen Genussmittel beherrschen, dass du abhängig wirst davon. Dass du nicht medikamentenabhängig bist oder nikotinabhängig oder koffeinabhängig. Jesus hat uns zur Freiheit berufen. Paulus schreibt im 1. Korinther 6, alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Alles ist mir erlaubt, aber ich will mich von nichts beherrschen lassen, außer dem Geist Gottes. Also wir wollen als Christen nichts tun, was irgendwo unseren Sinn oder irgendwo klares Denken benebelt. Das ist nicht gut. Ich finde das christliche Leben schwierig genug mit dem klaren Kopf. Wir Christen müssen einen klaren, einen kühlen Kopf bewahren. Das ist so wichtig. Leute, die betrunken sind, tun sehr dumme Dinge. Sind die peinlichsten Menschen, die es gibt auf dieser Welt eigentlich. Beobachtet die mal. Ist nichts Erstrebenswertes. Gott hat uns seinen Geist gegeben. Das ist was für schwache Menschen eigentlich, die nicht Nein sagen können, die von Süchten getrieben werden. Wir haben Gottes Geist, er stärkt uns. Wir können stark sein in Jesus, wir können frei sein. Und leider sollen besonders ein Vorbild sein für diese Freiheit, die wir in Jesus Christus haben, also kein Säufer. Das vierte ist nicht ein Schläger. Ist offensichtlich, oder? Ein prügelnder Pastor ist keine gute Sache. Und weißt du was, im Dienst gibt es viel zu viele Versuchungen dafür. Viel zu viele Gelegenheiten. Du hast oft mit schwierigen Personen zu tun. Und du darfst kein Mensch sein, der Probleme mit physischer Gewalt lösen will. Ein Leiter braucht Selbstbeherrschung. Jesus hat gesagt, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und Jesus ist unser Vorbild und nicht Rambo oder der Terminator oder irgend so ein Held. Fünfter Punkt ist hier, er soll nicht schändlichen Gewinn nachgehen. Also kein Schlitzohr sein. Jemand, der andere übers Ohr haut, der auf ungerechte Art und Weise Geld machen will. Kein Materialist. Materialismus ist Götzendienst. Jesus hat gesagt, du kannst nicht dem Mammon und Gott dienen. Das geht nicht. Einen von beiden. Du lebst entweder für Geld, das prägt dein Leben, oder du lebst für Gott. Jakobus hat gesagt, die Geldliebe ist die Wurzel von viel Bösen. Nicht, dass man Geld hat. Preis dem Herrn, wenn du es hast. Aber wenn du es liebst, dann ist es ein Problem. Ist die Wurzel von vielen Bösen. Hebräer 13, der Wandel sei ohne Geldliebe. Begnügt euch mit dem, was vorhanden ist, mit dem, was ihr habt. Denn er hat gesagt, ich will dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Jesus hat verheißen, wenn du sein Reich zuerst suchst, dass er dir alles hinzufügen wird, was du brauchst. Also als Christen wollen wir lernen, zufrieden zu sein und genügsam sein. Paulus hat gesagt, ich habe gelernt, mir genügen zu lassen. Ich habe gelernt, zufrieden zu sein, im Überfluss und im Mangel. Ich habe es gelernt. Das ist das, was wir lernen müssen und lernen können in Gemeinschaft mit Jesus. Also vier positive Eigenschaften. Jetzt hatten wir fünf negative, die wir vermeiden wollen. Jetzt als nächstes sehen wir wieder sieben positive. Erste ist gastfrei. Als Christen, besonders als Leiter, müssen wir gewillt sein, unser Leben mit anderen Menschen zu teilen. Leiter im Reich Gottes müssen ein Herz haben für Menschen, müssen gern mit anderen Menschen zusammen sein. Es kann nicht sein, dass man sagt, ey, ich liebe den Dienst, aber ich kann Menschen nicht ausstehen. Das passt nicht. Dann hat Gott dich nicht dazu berufen. In geistliche Leiterschaft, in Hirtendienst. Ein Ältester muss jemand sein, bei dem man sich willkommen fühlt. Nicht irgendwie als Störung vorkommt oder als ungelegen. Jesus war das beste Beispiel. Jesus ist gern mit Leuten rumgehangen und die Leute gern mit ihm. Sogar die Sünder. Jesus hing gerne mit den Sündern rum und die Sünder haben sich bei ihm wohlgefühlt. Das ist, wie wir Leiter sein müssen. Wir müssen zugänglich sein und Menschen lieben. Wenn das nicht dein Herz ist, dann such dir was anderes für dein Leben. Dienst in der Gemeinde ist Dienst an Menschen. Und wir brauchen dieses Herdenherz. Zweite ist das Gute liebend. Das ist wieder offensichtlich. Wir müssen das Gute lieben. Und wenn wir Gott lieben, dann werden wir das lieben, was ihm gefällt, und wir werden Sünde hassen, das, was ihm nicht gefällt. Also als Christen sollen wir alle das Gute lieben und das Böse hassen. Dritter Punkt ist besonnen. Das haben wir auch schon angedeutet. Jemand sein, der nicht impulsiv aus den Gefühlen heraus handelt, sondern ein Mensch, der Selbstbeherrschung hat, der nachdenkt, der überlegt, vernünftig, umsichtig handelt. Ein Leiter soll ein Stabilitätsfaktor sein in der Gemeinde und kein Stressfaktor, wo man nie weiß, was als nächstes tun wird, weil er so instabil ist. Vierter ist gerecht. Auch das ist offensichtlich. Ein Leiter muss gerecht und unparteiisch sein. Gott ist gerecht. Fünfter Punkt ist heilig, Jesus-ähnlich. Sechster Punkt ist enthaltsam. Wie gesagt, Frucht des Geistes ist Selbstbeherrschung. Sollte fähig sein, sich selbst zu beherrschen, sündigen Impulse, Versuchungen zu verleugnen, Nein zu sagen zu Versuchungen sexueller Art oder Alkohol, Drogen, Futter, was immer es ist, Selbstbeherrschung. Nicht jemand, der unbeherrscht drauf losfrisst oder drauf lossündigt, was immer es ist. Selbstbeherrschung, Enthaltsamkeit. Jemand, der nicht getrieben ist von seinen Lüsten, von Süchten, sondern der gelernt hat, sich vom Geist Gottes beherrschen zu lassen. Siebter Punkt im Vers 9. Der an dem der Lehre gemäßen zuverlässigen Wort festhält, damit er fähig sei, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die Widersprechenden zu überführen. Also siebter Punkt ist, er soll ein Mann sein, der Gottes Wort liebt und der an Gottes Wort festhält. Ein Mann sein, der überzeugt ist, dass Gottes Wort genug ist für uns als Christen, für unser christliches Leben. Der nicht in die Versuchung verfällt, Gottes Wort mit irgendwelcher menschlicher Weisheit oder Psychotricks oder menschlichen Philosophien, Zeitgeist zu vermischen und aufzuwürzen. Nee, Gottes Wort ist der Maßstab für unsere Lehre und für Unterweisung, für Seelsorge, auch für Ermahnung und Zurechtweisung, wie wir hier gelesen haben. Und so, wenn jemand zu mir in die Seelsorge kommt, sage ich, lass uns gemeinsam Gottes Wort erforschen. Was will Gott von dir? Such mal nach der Antwort in Gottes Wort. Nicht irgendwie eine Therapie aus dem neuesten Buch von irgendeinem Psychoguru. Das ist nicht, was du kriegst, sondern Gottes Wort. Was sagt Gott dir? Und was ich lehre, ist die Bibel. Gottes Wort. Das ist, was wir lernen müssen. Nicht die Meinungen dieser Welt oder was populär ist in dieser Welt. Wir lernen Gottes Wort, die Bibel, egal was populär ist. Egal, ob das populär ist oder nicht. Und wenn die Bibel sagt, Männer sollen die Gemeinde leiten und lehren, dann lernen wir das. Und wenn die Bibel sagt, Männer sollen ihre Familien leiten, dann lernen wir das. Und wenn Gottes Wort uns sagt, Homosexualität auszuleben ist Sünde, dann predigen wir auch das. Und wenn Gottes Wort uns sagt, wir sollen mit Sex bis zur Ehe warten, dann predigen wir das. Egal, was populär ist in unserer Kultur und was nicht. Egal, was die Welt sagt. Egal sogar, was die Mehrheit der Christen denkt. Das ist egal, das ist nicht unser Maßstab. Wir halten fest an dem zuverlässigen Wort Gottes. Er ist unser Konstrukteur. Er weiß am besten, wie wir funktionieren und was heil ist für unser Leben. Das ist die absolute Wahrheit, was wir hier haben von Gott. Und daran halten wir fest. Ich sehe noch ein paar weitere Prinzipien in diesem Vers. Er schreibt hier der Lehre gemäßen. Das heißt, dass er ein Mensch war, der selbst gelehrt wurde. Das ist, was wir heute haben, das Wort Gottes, die Bibel. Aber ich glaube, ein achtes Prinzip hier ist, ein Leiter muss belehrbar sein. Wenn jemand unbelehrbar ist, wie wir vorhin schon angedeutet haben, ein Besserwisser, stolz, mir kann niemand was sagen, setz ihn besser nicht in Leiterschaft ein. reifer Christ wird belehrbar sein, weil wir sind alle nicht perfekt. Und Gott kann in unser Leben sprechen durch die Geschwister. Neunter Punkt, er muss gewillt sein, zu ermahnen und zu überführen oder zurechtzuweisen. So wie Jesus es gesagt hat in Matthäus 18. Wenn dein Bruder sündigt, so gehe hin, überführe ihn zwischen dir und ihm allein. Und Paulus schreibt an Timotheus, dem 2. Timotheus 4, predige das Wort, steh bereit zu gelegener und ungelegener Zeit, überführe, weise zurecht, ermahne mit aller Langmut und Lehre. Es ist wichtig, als Familie Gottes sind wir verantwortlich füreinander. Und wir wollen nicht tatenlos zusehen, wie sich irgendein Bruder oder eine Schwester verletzt und sich wehtut. Das ist nicht liebevoll, das ist grausam, da einfach wegzuschauen. So wie gute Eltern nicht zusehen werden, wenn ihr Kind irgendwo mit Draht in der Steckdose spielt und verbrutzelt. Das ist nicht liebevoll. Selbst wenn das Kind weint, wenn du ihm den Draht wegnimmst oder ihm den Klaps auf die Hand gibst. Aber das ist, was es braucht. Und doch scheuen sich viele Eltern, ihre Kinder zu erziehen. Und es scheuen sich viele Christen, auch viele Leiter, die Geschwister zurechtzuweisen und zu ermahnen. Und sie schauen weg, wenn Geschwister sündigen, tun so, als ging sie das nichts an. Ja, so und so lebt irgendwo in Sünde mit seiner Freundin zusammen. Schauen weg. Hey Leute, das ist Menschenfurcht. Das ist selbstsüchtig. Und ich weiß, zurechtweisen ist nicht angenehm. Ich hasse es. Aber es ist nötig. Und oh, wenn ich ihn zurechtweise, dann mache ich mich vielleicht nicht beliebt. Vielleicht will er oder sie das nicht hören. Ja, das kann sein. Aber was ist das Beste für sie? Vielleicht muss sie es hören oder er es hören. Das sollte unser Denken sein. Wir sollten unsere Geschwister mehr lieben als uns selbst, als unsere Gefühle. Und wenn jemand in Sünde oder in Rebellion gegen Gottes Wort lebt, dann müssen wir lieber auf sie zugehen und sagen, hey du, was geht denn ab bei dir? Das, was du hier tust, das ist nicht heil, das ist nicht gut, da machst du dich kaputt. Also bitte, ich bitte dich in Jesu Namen, kehr doch um, tu Buße. Komm zurück auf den heilen Weg, den Gott für dich hat. Das ist Liebe und das ist Verantwortlichkeit füreinander. Ein wahrer Freund, ein wahrer Hirte wird den Mut haben, dir die Wahrheit zu sagen, selbst wenn du es erstmal nicht hören willst oder wenn es erstmal schmerzt und vielleicht sauer bist. Das ist wahre Liebe. Die Zeit ist schon sehr fortgeschritten. Aber ich möchte trotzdem das Kapitel fertig machen. Wir werden das schnell machen. Und wir könnten hier noch viel sagen in diesen Versen, aber ich werde mich einfach auf unser Thema beschränken. Wir haben noch ein paar Negativbeispiele hier. Vers 10, denn es gibt viele Aufsässige, hohle Schwätzer und Betrüger, besonders die aus der Beschneidung, aus den Juden, Judenchristen, denen man den Mund stopfen muss, die ganze Häuser umkehren, ganze Familien verführen, indem sie um schändlichen Gewinnes willen lehren, was sich nicht geziemt. Also hier haben wir es wieder mit Irrlehrern zu tun, wahrscheinlich mit gesetzlichen jüdischen Lehrern bzw. Judenchristen, die gelehrt haben, du musst dich beschneiden lassen. Wenn du Christ werden willst, musst du zuerst ein Jude werden. Wenn du gerettet werden willst, dann ist es Jesus, Glaube an Jesus plus irgendwas anderes. Daran erkennen wir falsche Lehrer. Menschengemachte Regeln, die nicht in der Bibel zu finden sind. Und das ist ein erster Punkt, den wir daraus ziehen können. Gesetzlichkeit disqualifiziert dich. Wenn du versuchst, aus eigener Kraft, durch das Befolgen von menschlichen Regeln, irgendwas Gott zu verdienen. Zweite, was wir hier sehen, zweite Negativbeispiel ist Aufsässige. Rebellische Menschen. Menschen, die eine rebellische Einstellung haben gegenüber Gott, gegen sein Wort, gegen Leidenschaft. Das disqualifiziert dich. Dritter Punkt ist hohle Schwätzer. Menschen, die groß reden und es ist nichts dahinter. Großmäuler, könnten wir sagen. Vierte ist Betrüger. Es geht schnell. Betrüger, das ist wieder offensichtlich. Wir müssen ehrlich sein und wir müssen auf das Wohl der anderen bedacht sein. Nicht Betrüger, weil wir irgendwo betrügerisch schnell Gewinn machen wollen. Und es ist traurig hier, sie verführen ganze Familien, lesen wir, um des schändlichen Gewinnes willen. Schändlichen Gewinn wieder. wie manche Fernsehprediger heute, die versuchen, Menschen auszunehmen, Geld zu machen mit Gottes Kindern. Send mir einen Scheck und ich werde für dich beten. Schick mir deine Kohle, dann wird Gott dich segnen. Das sind falsche Lehrer, die sowas sagen. Die wollen sich bereichern an Gottes Volk. Sechster Negativpunkt ist hier, dass sie lehren, was sich nicht geziemt. Das, was gegen Gottes Wort ist. Gottes Wort ist unser Maßstab. Wenn irgendjemand lehrt, was nicht nach Gottes Wort ist, ist disqualifiziert. Vers 12, lesen wir weiter. Es hat einer von ihnen, ihr eigener Prophet, gesagt, Epimenides hieß der, Kreter sind immer Lügner, böse, wilde Tiere, faule Bäuche. Und Paulus sagt, dieses Zeugnis ist wahr. Paulus, was denkst du wirklich über die Kreter? Hey, die sind Lügner, böse, wilde Tiere, faule Bäuche. Dieses Zeugnis ist wahr. Aus diesem Grund weise sie streng zurecht. Sorry, Poppy. Ich glaube nicht, dass das für jeden einzelnen Kreter gilt hier. Aber die generelle Kultur war damals so geprägt. Die Kreter hatten in der Antike in der Tat einen schlechten Ruf. Römische und griechische Geschichtsschreiber bezeugen das. Als Christen wollen wir uns von Gottes Wort beeinflussen lassen, nicht von unserer Kultur. Und unsere Kulturen haben verschiedene sündige Ausprägungen, verschiedene Dinge. In manchen Kulturen ist Faulheit sehr stark ausgeprägt, irgendwie Siesta-Kultur, in den Tag hineinleben. In anderen Kulturen vielleicht Unbeherrschtheit, das irische Temperament. Unsere Kultur, weiß nicht, was unsere Kultur prägt. Vielleicht Gesetzlichkeit. Wir Deutsche sind sehr gesetzlich nach den Buchstaben. Ich denke, wir tendieren sehr dazu. Auch unmoralisch. Unsere Kultur ist sehr unmoralisch. Nacktheit, sehr öffentlich. Pornografie, überall zugänglich. Die Amis, die hierher kommen, sind immer wieder geschockt, was bei uns auf den Postern zu sehen ist. Und wenn du in die Tankstelle gehst, um zu bezahlen. Ist normal, vor der Ehe zusammenzuleben in unserer Kultur fast schon? Müssen aufpassen. Wir wollen uns nicht von der Kultur prägen lassen, sondern von Gottes Wort. Egal wo du herkommst, was deine Kultur sagt, unser Maßstab ist nicht unsere Kultur, sondern Gottes Wort, Gottes Wille. Das ist das Beste für uns. Zuallererst sind wir Christen und nicht Deutsche oder Österreicher oder Spanier oder Italiener oder was immer. Amis, wir sind Christen und Gottes Wort ist unser Maßstab. Negativbeispiele dieser Kreter. Siebte wäre, sie sind Lügner. Achte, sie sind böse. Neunte, sie sind wilde Tiere, waren dafür bekannt, dass sie grausam waren. Zehnte, faule Bäuche, faul. All diese Dinge disqualifizieren uns als Werkzeuge Gottes. Sind alle Sünde. Elfte, sie waren gesetzlich, haben menschliche Traditionen befolgt vor Gottes Wort. 1. Timotheus 4 beschreibt uns vielleicht diese Irrlehrer. Sie verbieten zu heiraten und gebieten, sich von Speisen zu enthalten, die Gott geschaffen hat, zur Annahme mit Danksagung für die, welche glauben und die Wahrheit erkennen. Also sie hatten diesen Fokus auf Äußerlichkeiten, was die Leute essen und Waschungen bestimmte, Beschneidung. Diese Irrlehrer haben gesagt, wenn du heiratest, das ist weniger geistlich, als unverheiratet zu bleiben. Und da gibt es Speisen, die sind nicht koscher für dich. Paulus sagt, in Reinen ist alles rein, Vers 15. Den Befleckten aber und Ungläubigen ist nichts rein, sondern befleckt ist sowohl ihre Gesinnung als auch ihr Gewissen. Also die Priorität ist das Herz, nicht Äußerlichkeiten. Wer du im Herzen bist, was du im Herzen hast, es geht um innere Reinheit, nicht um äußerliche Traditionen. Paulus sagt, in Reinen ist alles rein. Wenn du Jesus im Herzen hast, wenn du Jesus liebst, dann kannst du alles genießen, was du mit einem reinen Gewissen genießen kannst. Ist alles rein. Aber wenn du Jesus nicht hast, wenn du ungläubig bist, wenn du ein böses Herz hast, dann ist dir nichts rein. Dann musst du erstmal Buße tun und Jesus annehmen und in rechte Beziehung mit Gott kommen. Punkt 12, negativ Punkt 12 hier im Vers 15, Ungläubige, offensichtlich disqualifizieren sich Unreine. Vers 16, sie geben vor, Gott zu kennen, aber in den Werken verleugnen sie ihn und sind abscheulich und ungehorsam und zu jedem guten Werk unbewährt. Also sie sind Namenschristen, würden wir heute vielleicht sagen, aber sie verleugnen eigentlich Jesus mit ihrem Leben. Sie leben nicht das, was Gottes Wort sagt, sie leben nicht in Gemeinschaft mit Gott. Also sie sind eigentlich nicht echte Christen, sie sind nicht wirklich in Beziehung mit Gott. Und wieder, wenn du Leiter einsetzen willst, dann beobachte ihr Leben. Das, was sie vorleben, das, was sie leben, hat größere Aussagekraft als das, was sie sagen. Dein Leben predigt lauter als das, was du sagst. Und Jesus wollte nie religiöse Menschen haben, wollte nie religiöse Menschen um sich versammeln, sondern Menschen, die ihn lieben, mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzer Kraft. Also diese Irrlehrer, 14. Punkt, sie waren Heuchler. 15. Punkt, sie waren ungehorsam, das hatten wir auch letzte Woche schon. Und deshalb sind sie zu jedem guten Werk unbewährt. Diese Dinge disqualifizieren. Also, hat man viel gehabt. Wie qualifiziert oder wie disqualifiziert bist du als Werkzeug Gottes? Ich fasse nochmal kurz alle Punkte zusammen zum Abschluss. Und prüf dein Herz. Miss dich daran. Wie qualifiziert, disqualifiziert bist du? Gibt es etwas, was du ändern musst in deinem Leben? Gibt es einen Bereich, wo du reifen musst in der Kraft Gottes? Ich fasse alles zusammen, was wir letzte Woche und diese Woche gelernt haben aus diesem Text. War ganz schön viel. Erst die positiven Qualifikationen. Bist du Gott hingegeben? Lässt du dich von Gott aussenden, gebrauchen? Hast du Vertrauen und Glauben? Vierte, kennst du die Wahrheit? Liebst du die Wahrheit? Lebst du die Wahrheit? Punkt 5. Sechste Punkt, lebst du mit einer ewigen Perspektive? Siebte Punkt, bist du dir dieses Vorrechts bewusst, dass Gott dir das Evangelium anvertraut hat? Achte Punkt, hast du ein richtiges Gottesbild? Gott, der uns liebt, der unser Heiland Gott ist. Neunte Punkt ist, bist du Gott gehorsam? 10. Punkt ist, rechnest du mit der Gnade Gottes in deinem Leben? 11. Bist du untadelig? Bist du unangreifbar? Hast du ein gutes Zeugnis? 12. Bist du Mann einer Frau? Bist du Frau eines Mannes? 13. Bist du ein guter Vater, gute Mutter, gutes Kind? 14. Bist du ein guter Verwalter von dem, was Gott dir anvertraut hat? 15. Punkt, bist du gastfrei? 16. Punkt, liebst du das Gute? 17. Punkt, bist du besonnen? 18, gerecht? 19, heilig? 20, enthaltsam? Punkt 21, hältst du an Gottes Wort fest? 22, bist du belehrbar? Punkt 23, bist du gewillt zu ermahnen und zurechtzuweisen, wenn es nötig ist? Jetzt habe ich noch 18 negative Punkte, die uns disqualifizieren. Bist du eigenmächtig? Zweitens, bist du jähzornig? Drittens, bist du dem Wein ergeben? Viertens, bist du ein Schläger? Punkt 5, bist du ein Materialist, der schändlichem Gewinn nachgeht? Sechstens, bist du gesetzlich? Siebtens, bist du rebellisch? Achtens, bist du ein hohler Schwätzer, ein Großmaul? 9. Punkt ist, bist du ein Betrüger? 10. Punkt ist, lehrst du etwas, was sich nicht geziemt, was gegen Gottes Wort ist? Punkt 11, ein Lügner. 12, böse. 13, grausam. 14, bist du faul. 15, bist du ungläubig. 16, bist du unrein. 17, ein Heuchler. 18, ungehorsam. Wow, haben viel gelernt, oder? Viele Punkte. Lass uns beten. Vater, viele Punkte, viele Prinzipien. Wie wir qualifiziert sein können oder unqualifiziert sein können für dein Reich. Gott, ich bitte dich, dass wir jetzt diese Dinge nehmen und dass du uns hilfst, diese umzusetzen. Und Vater, dass du jeden einzelnen von uns es persönlich machst, von diesen vielen Punkten, was persönlich für uns dran ist. Wo ist der Punkt, wo du willst, dass wir reifen und wachsen? Wo legst du gerade deinen Finger drauf? Ich bitte dich, sprich zu jedem Einzelnen. Und Vater, wir wollen uns dir neu hingeben, dass du uns formen kannst und dass du uns reifen kannst nach deinem Bild. Darum bitten wir in Jesu Namen. Amen.